Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Guten Morgen. Heute möchte ich weiterfahren in meiner Predigtreihe über die Psalmen. Wir werden heute Psalm 127 uns anschauen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit den Worten: Ohne Gottes Segen ist alles vergebens. Der Psalm 127 gehört zu einem kleinen Liederbuch innerhalb der Psalmen. Es sind 15 kurze Lieder vom Psalm 120 bis Psalm 134. Alle fangen an mit ein Wallfahrtslied oder je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, Stufenpsalmen oder Festpredigerlieder. Diese 15 kurzen Lieder haben also einen Zusammenhang und stehen in einem Kontext. Stufenpsalmen steht dort. Dafür gibt es verschiedene Interpretationen, warum das dort so steht. Das eine könnte sein, dass Stufenpsalmen heißt, dass die Sänger, die diese Psalmen gesungen haben, wirklich auf den Stufen des Tempels standen, so dass man sie besser hören und besser sehen konnte. Es kann auch sein, das ist die zweite Überlegung, warum dort Stufenpsalmen steht, dass sie stufenweise höher gesungen wurden. Das heißt, man fängt mit tiefen Tönen, einer tiefen Tonart an und steigert sich dann, sodass man am Ende mit einer hohen Tonart, mit hohen Tönen aufhört. Es gibt auch zwei weitere Überlegungen, die mehr inhaltlich sind. Das heißt, in dem Psalm 120, also dem ersten Lied von diesen 15 Liedern, geht es eher um tiefen Kummer, um das Abgeschiedensein von Gott. Und wenn man die Psalmen dann weiterliest, wird es immer besser. Man kommt immer mehr in die Gemeinschaft zu Gott und mehr in seinen Segen hinein. Das heißt, von einer schlechten zu einer guten Situation, stufenweise besser. Und die letzte Interpretation, die ich gefunden habe, ist, dass es ein Aufbau innerhalb eines Psalms ist. Das heißt, im ersten Vers kommt ein Wort, ein Gedanke auf, der wird dann im zweiten Vers aufgegriffen, wird weitergeführt, es kommt ein weiteres Wort dazu, was dann wieder im nächsten Vers übernommen wird. Und so wird stufenweise inhaltlich in einem Psalm etwas aufgebaut. In anderen Übersetzungen, hatte ich gesagt, findet man Wallfahrtslieder darüber geschrieben. Auch dort gibt es drei Überlegungen, was das bedeuten kann. Es könnten Lieder sein, die zu der Zeit von der Rückführung der Bundeslade gesungen wurden. Oder auch bei der Rückkehr aus Babel. Oder dass es Wallfahrtslieder sind, die jährlich immer gesungen wurden, wenn man zu den drei großen Festen nach Jerusalem aufgebrochen ist. Eigentlich ist das, was ich euch jetzt erzählt habe, alles egal. Es ist nicht wichtig für den Inhalt, den wir uns gleich anschauen. Aber in der Vorbereitung meiner Predigt habe ich diesen Kontext gefunden. Und mir hilft es, die Bibel in Summe besser zu verstehen, wenn ich mir auch solche Gedanken, die einfach hinter den Texten stehen, die sie auch mehr im Zusammenhang darstellen, wenn ich mir diese anschaue und das klar vor Augen führe. Und darum wollte ich es euch heute mitbringen. Vielleicht hilft es euch, die Bibel und den Kontext besser zu verstehen. Wenn es euch nicht hilft oder ihr es gleich wieder vergessen habt, auch gut, nicht schlimm. Denn wichtig ist der Inhalt und den wollen wir uns jetzt anschauen. Dazu lese ich jetzt zuerst mal den Psalm 127. An Gottes Segen ist alles gelegen, steht in der Lutherbibel darüber. Von Salomo ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Unser kurzes Lied, der Psalm 127, hat zwei klare Bestandteile. Der erste, die ersten beiden Verse, da geht es umsonst. Also umsonst in der Bedeutung von vergebens. Und bei dem zweiten, ab Vers 3, geht es um Pfeile. Und ich habe es überschrieben, Kinder sind wie Pfeile. Lass uns zuerst den ersten Abschnitt betrachten, umsonst in der Bedeutung von vergebens. Ich glaube, nur wenige Menschen machen sich wirklich Gedanken darüber, bei ihrer Planung des Lebens, was würde Gott dazu sagen. Die meisten Menschen sind überzeugt davon, dass nach ihren Vorstellungen, nach ihren Werken, nach ihren Gedanken auch der Erfolg kommt, dass die Resultate ihres Tuns allein ihnen und ihren Fähigkeiten zuzuschreiben sind. Doch beim Leben und Arbeiten sollte man sich eine Frage stellen, und zwar die Frage, die im Prediger steht, um genau zu sein, im Prediger 2, Vers 25. Dort steht, wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von Gott? Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wir können nichts planen, nichts tun, es wird nichts wachsen, wir können nichts genießen, wenn es nicht von Gott geschenkt ist. Jetzt zur Corona-Zeit hat der ein oder andere es vielleicht gemerkt. Da war mal der Geschmack weg, da war mal der Geruchssinn weg. Wir haben ihn nicht geschaffen, Gott hat ihn geschenkt. Gott hat geschenkt, dass wir ein Stück Brot, einen Schluck Wein wirklich genießen können, der von ihm uns geschenkt wurde. Wir sind als Geschöpfe Gottes, als abhängige Geschöpfe Gottes geschaffen worden. Es bleibt fix. Gottes Wirken und seine Entscheidung ist das, was das menschliche Gelingen beeinflusst. Nur kann bestehen, was von Gott wirklich gewollt ist. Und interessant hier in diesen Versen ist auch, dass es überhaupt nicht relevant ist, wie das Verhältnis von diesen Menschen, also denjenigen, der das Haus dort baut oder der die Stadt behütet oder der arbeitet und sich Sorgen dafür macht, es ist gleichgültig, in was für einer Beziehung er zu Gott steht. Hier steht nicht, ob das gläubige Menschen sind oder ob das ungläubige Menschen sind. Es ist einfach eine Tatsache, dass allein das Urteil und das Wollen von Gott wichtig ist, ob etwas gelingt oder nicht gelingt. Unabhängig davon, wie der Mensch, der es tut, zu Gott steht. Eigenes Bemühen, eigenes Sorgen, eigenes Tun ist nur in zweiter Linie wirklich bedeutsam. Alles ist wertlos, wenn Gott nicht derjenige ist, der dabei ist und der es tut. Dreimal werden wir hier darauf hingewiesen, dass es vergeblich ist, wenn Gott nicht dabei ist. Wir glauben so häufig, dass wir selbstsicher, frei und unabhängig sind und dass es an uns liegt, was passiert oder was auch geschieht oder was wir an Erfolgen erlangen. Aber es ist vergeblich, wenn Gott nicht dabei ist. Ein wichtiger Satz in meiner Predigt ist, eine erfolgreiche Unternehmung des Menschen bleibt immer eine Gabe der Güte Gottes. Und das sollten wir in Demut anerkennen. Wir sollten Gott danken für unseren Erfolg. Wir sollten Gott danken für die Fähigkeiten, die wir haben. Wir sollten Gott danken für all das, was er uns schenkt. Wir müssen aber aufpassen, dass wir dann nicht auf der anderen Seite vom Pferd herunterfallen, die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, Gott macht ja alles. Ich brauche nichts zu machen. Wenn ich nichts mache, mache ich auch keine Fehler. Das steht hier nicht. Salomo fordert den Hausbauer, den Wächter von der Stadt und auch denjenigen, der arbeitet und sich darum Sorgen macht, nicht auf, aufzuhören. Sie sollen nicht untätig werden. In der Bibel steht, dass wir alles tun sollen, was uns möglich ist. Fleiß und Einsatz wird in der Bibel wirklich als wichtig und als lohnenswert betrachtet. Aber andererseits müssen wir auch anerkennen, dass wir ohne Gott nichts tun können. In Johannes lesen wir zum Beispiel, außer mir oder getrennt von mir, von Jesus, könnt ihr nichts tun. Wir sind komplett abhängig. Auch für unsere Gemeinde ist das so. Ich habe in der Vorbereitung einen Satz gefunden, den ich euch wiedergeben möchte. Wenn wir das Haus des Herrn, dem Herrn des Hauses anvertrauen, dann wird es gut. Ich wiederhole nochmal, wenn wir das Haus des Herrn, also unsere Gemeinde, dem Herrn des Hauses, also Jesus, anvertrauen, dann wird es gut. Dann wissen wir, dass Gott dabei ist, dass Gott bauen wird, dass Gott es wachsen lassen wird und dass Gott es behüten wird. Und das gilt auch für unsere Gemeinde. Alle wollen ja immer etwas Beständiges erschaffen. Etwas, was Wert hat, wo man sich daran erinnert. Wo man dann sagen kann, das hat doch der und der gemacht. Oder das ist passiert, weil der und der. Es ist eben wichtig, dass eine erfolgreiche Unternehmung des Menschen bleibt immer eine Gabe der Güte Gottes. Und so eine erfolgreiche Unternehmung, das ist das, was wertbeständig ist, wenn Gott dabei ist. Aber was ist so eine erfolgreiche Unternehmung? Bei mir in der Arbeit ist das relativ einfach. Wir machen im Herbst immer eine Planung, was in dem nächsten Jahr passieren soll. Da steckt Geld dahinter. Und dann kann man schauen, im jetzt laufenden Jahr funktioniert das, kommt das Geld so rein, wie man es geplant hat. Und da kann man einfach anhand der Euros sehen, was eine erfolgreiche Unternehmung ist. Wir machen Projekte, dafür bekommen wir Geld. Wir haben dafür Kosten, weil wir Mitarbeiter dafür bezahlen müssen und Computer jetzt in meiner Branche dafür brauchen. Und wir müssen aber auch nach vorne schauen, langfristig investieren, was in 3 oder 5 Jahren passiert. Da ist es nicht ganz so einfach, das zu steuern. Da muss man schon etwas langfristiger überlegen. Und gerade in der Computerbranche ist es natürlich schwierig, nach vorne zu schauen. Aber auch dafür muss man sich überlegen, wie soll das weitergehen, wie ist dort die Investition gut angelegt. Das Unternehmen, in dem ich arbeite, hat der Herr Zedmeier vor gut 40 Jahren aufgebaut. Kommt immer noch täglich in die Arbeit, ist über 70 Jahre alt, wohnt hier vorne um die Ecke in Wartenberg und er hat dieses Unternehmen mit 4 Leuten aufgebaut. Vor 40 Jahren. Jetzt sind wir 9000 Mitarbeiter. Ein Riesenladen, der Gewinn abwirft. Eine erfolgreiche Unternehmung. So kann man das bewerten. Aber was ist deine erfolgreiche Unternehmung? Wo bist du gerade dabei und ist Gott derjenige, der die Güte dazu gibt? Was tust du gerade? Was ist dein Plan? Ist es eine schulische oder berufliche Ausbildung? Ist es die Erziehung der Kinder? Bist du dabei, etwas zu renovieren, eine Wohnung, ein Haus oder baust du gerade den Garten um? Ist es wertbeständig? Ist Gott dabei, der seine Güte dazu gibt? Wie sieht deine erfolgreiche Unternehmung Glaubensleben aus? Hast du auch hierfür einen Plan? Und schaust du mit Gott, was sind die nächsten Schritte? Wie soll es in der Zukunft weitergehen? Ich wiederhole den Satz nochmal. Eine erfolgreiche Unternehmung des Menschen bleibt immer eine Gabe der Güte Gottes. Wir sollen alles tun, was uns möglich ist. Aber wichtig ist, dass wir das tun, immer im Dialog mit Gott machen. Dass wir darüber nachdenken mit Gott, was ist das, was Gottes Wille ist? Was ist das, was der nächste richtige Schritt ist? Weil dann baut, behütet und arbeitet Gott mit. Ich möchte noch den letzten Satz aus dem Vers 2 mit euch anschauen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Für mich 2 total fantastische Aspekte da drin. Das eine, da steht seinen Freunden. Salomo schreibt hier, dass Gott dein und mein Freund ist. Überleg dir mal, was für Freunde du hier auf der Erde hast und dann stell dir vor, Gott ist dein Freund. Das bietet er dir hier an. Fantastisch finde ich das. Und das zweite, er gibt es im Schlaf. Das heißt, wenn ich schlafe, wenn ich nichts mache, schenkt mir Gott etwas. Klar, im Schlaf räume ich mein Hirn auf und verdaue und atme und sowas, aber eigentlich mache ich ja nichts, wenn ich schlafe. Und trotzdem gibt mir Gott da was. Und diese Begebenheit aus diesem Lied, was er Salomo gedichtet hat, ja, die bezieht sich, glaube ich, auf eine Stelle in 1. Könige 3, Vers 5. Ich fasse sie euch zusammen. Salomo ist in Gibeon und schläft, denn er hat einen Traum nachts. Und Gott spricht zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll, sagt er. Das heißt, der Gott, der alle Macht hat, der alle Ressourcen hat, macht seinen Ressourcenschrank auf und sagt: Wünsch dir was, ich gebe es dir. Salomo fängt nicht an und zählt auf: Ich hätte gern dieses und jenes und das brauche ich noch und ich brauche noch Streitwagen und ich brauche noch mehr Mitarbeiter und ich brauche mehr zu essen. Nein, das macht Salomo nicht. Salomo schaut zurück. Er schaut auf seinen Vater, auf seinen leiblichen Vater und dankt für seinen Vater und schaut, wie sein Vater in der Beziehung mit Gott gelebt hat. Er schaut, was hat er mit Gott erlebt. Und dann schaut er auf sich, auf seine aktuelle Situation, wo er gerade steht, was seine Aufgabe ist, die Gott ihm gegeben hat, denn er soll das Volk Israel leiten. Und dann aus dieser Situation heraus bittet er. Und er bittet um ein gehorsames Herz, um das Volk zu leiten. Und diese Bitte gefällt Gott so sehr, dass er Salomo ein weises, verständiges Herz schenkt. Und zusätzlich schenkt er ihm noch Reichtum und Ehre und ein langes Leben. Darum hat Salomo gar nicht gebeten, aber er schenkt es ihm im Schlaf einfach dazu. Wenn wir so bitten, wie Salomo es gemacht hat, wenn wir in die Vergangenheit schauen, was haben wir oder andere Menschen mit Gott erlebt? Was ist jetzt unsere Aufgabe, die Gott uns gegeben hat? Und was brauche ich, um diese Aufgabe gut zu erledigen, wenn wir so bitten? Dann bin ich gewiss, dass Gott dabei ist, der es unterstützt, der uns diese Bitte erfüllt, der dann mitbaut, mitbehütet und auch mitarbeitet. Kriegsmänner haben sich damals, glaube ich, gefreut, als es Bögen gab, so wie dieser hier. Sie können weit dahin fliegen. Zuerst gab es ja immer nur diesen Nahkampf mit Fäusten, mit Schwertern. Sehr gefährlich in der Nahe. Aber dann gab es Bögen auf einmal. Was für eine Reichweite man damit hatte. Mit diesem Bogen kann ich locker da hinten in diesen Anhänger hineinschießen. Und es ist nur ein Anfängerbogen und ich habe auch keine Ahnung davon. Man könnte damit viel weiter schießen. Und unser Text sagt, Kinder sind wie Pfeile. So wie dieser Pfeil hier. Und solange wir sie noch in der Hand haben, können wir diese Pfeile auch zu guten Pfeilen machen. Denn so ein Pfeil, der fliegt nicht diesen langen Weg einfach, wenn er krumm und schief ist. Oder wenn er keine guten Federn hat oder nicht austariert ist oder keine gute Spitze hat. Solange wir ihn in der Hand haben, können wir diesen Pfeil beeinflussen. Und so ist es auch mit unseren Kindern. Wenn wir ihnen Gottes Wort mitgeben, dann können sie Gottes Wort weit hinaustragen, eine weite Reichweite haben. Geografisch, weil sie irgendwo anders hingehen, aber auch, weil sie andere Menschen treffen. Unsere Kinder sind das, wozu wir Eltern sie machen. So einen Pfeil muss man vorbereiten. So einen Pfeil muss man auch behüten, wie zum Beispiel hier in diesem Köcher tragen, dass nichts an die Pfeile herankommt, dass sie gut aufbewahrt sind. Wir müssen uns um unsere Kinder kümmern. Aber auch wenn wir all das tun, wissen wir nicht, ob es wirklich so aufgeht, wie wir es vorhaben. Weil wenn man diesen Pfeil hier auf den Bogen legt und ihn spannt und losschießt, dann geht der Pfeil los, man hat ihn nicht mehr in der Hand. Er ist noch in Gottes Hand, aber nicht mehr in unserer Hand. Und dann müssen wir darauf vertrauen, dass das, was unsere Kinder gehört haben, was wir ihnen vorgelebt haben, und dass sie das dann auch ja einfach leben und umsetzen können. Viele wissen, dass ich im Moment nicht ganz genau weiß, wo meine Kinder sind. Vielleicht geht es euch genauso, dass ihr nicht genau wisst, was mit euren Pfeilen gerade los ist. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir diesen Satz, den ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, uns nochmal vor Augen führen. Eine erfolgreiche Unternehmung des Menschen bleibt immer eine Gabe der Güte Gottes. Wir haben es nicht in der Hand. Es bleibt immer eine Gabe der Güte Gottes. Wir können unsere Kinder auch nicht in irgendeine Spur hineinpressen. Das hier ist ein Carbonpfeil. Wenn du ihn biegst und umwälzt, dann bricht er. Wenn du versuchst, irgendein Holz so auszurichten und zu biegen, dann geht es kaputt. Wir können unsere Kinder nicht pressen. Wir können ihnen aber mitgeben, was wir von Gott gehört haben. Und wenn wir es nicht tun, dann weiß ich, werden sie es auch nicht weitertragen. Aber wenn wir es tun, können sie es weitertragen. Ganz besonders bei der Unternehmung Kinder und Kindererziehung müssen wir uns den Satz vor Augen halten, eine erfolgreiche Unternehmung des Menschen bleibt immer eine Gabe der Güte Gottes. Ich möchte dieses Bild der Pfeile noch in zwei Richtungen ausdehnen. Zum einen, wenn wir uns die Stufenpsalmen nochmal anschauen, im Psalm 120, in dem ersten dieser Stufenpsalmen, steht ein Pfeil, oder da wird ein Pfeil von einem Pfeil berichtet, der in dem Gewaltigen des Helden von dem abgeschossen wird. Hier geht es um den Messias, dass Jesus seine Pfeile der Überführung in unser Herz hineinschießt. Das heißt, dieser Pfeil, den ich hier halte, ist dafür da, dass er uns aufzeigt, wo wir falsch unterwegs sind. Es kann das Wort Gottes sein, es kann das Gesetz sein, es können auch andere Menschen sein, die uns aufzeigen, wo wir falsch unterwegs sind. Und in Sacharja lesen wir dann, darum werden auch wir ausrichten, wozu Jesus uns bereitet hat. Das heißt, Jesus hat uns auch so einen Pfeil, hat uns zu seinem Pfeil vorbereitet, dass wir dann von ihm abgeschossen werden können und das ausrichten, wofür er uns vorbereitet hat. Und ich möchte noch in eine andere Richtung das Bild ausdehnen. Denn nicht jeder von euch hat Kinder. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Söhne und Töchter im Glauben haben. Denn hier steht glückselig der Mann, der mit ihnen, also mit den Kindern, seinen Köcher gefüllt hat. Es ist eine Seligpreisung. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott das auch in Erfüllung bringt. Und wie glücklich war Paulus, als er in die Jahre gekommen ist und nicht mehr all das tun konnte, was er tun wollte. Und als er im Köcher dann einen Titus und einen Timotheus hatte. Er konnte sie als Pfeile an die Sehne legen und abschießen nach Ephesus und Kreta, wo er selber gar nicht mehr hätte hinkommen können. Lasst uns immer solche Pfeile im Köcher haben. Ob es unsere leiblichen Kinder sind oder Kinder, Söhne und Töchter im Glauben sind. Ich möchte dieses Bild mit den Pfeilen nochmal zusammenfassen. Wir werden also von so einem Pfeil bezüglich unserer Sünden überführt, weil Jesus ihn in unser Herz hineinschießt. Das kann das Wort Gottes sein, das können andere Menschen sein, die uns darauf hinweisen. Wir dürfen selbst Pfeile in Jesu Hand sein, die Jesus aussendet. Und wir sollen immer Pfeile in unserem Köcher haben, um sie loszuschicken. Das können unsere leiblichen Kinder sein oder Söhne und Töchter im Glauben. Ich möchte auch den ersten Teil nochmal zusammenfassen, mit umsonst in der Bedeutung von Vergebens. Eine erfolgreiche Unternehmung des Menschen bleibt immer eine Gabe der Güte Gottes, mein Kernsatz. Nur wenn Gott dabei ist, wenn Gott das Ganze initiiert hat, das Haus bauen, das Behüten, das Arbeiten, dann wird es eine erfolgreiche Unternehmung. Und wir sollen nicht unsere Hände in den Schoß legen und sagen, na Gott wird es schon machen. Wir sollen mit Gott reden. Wir sollen in die Vergangenheit schauen. Was haben wir und was haben andere mit Gott erlebt? Wir sollen dann schauen, wo hat Gott uns jetzt gerade hingestellt, in welche Situation und dann können wir in Gottes Plan arbeiten, mit allem, was uns zur Verfügung steht. Lass uns nichts tun, was vergebens ist, da Gott nicht dabei ist. Und lass uns immer Pfeile im Köcher haben. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.